Arjuna fragte, wer gilt als Vollkommener? Diejenigen, die stets auf richtige Weise in deinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind, oder diejenigen, die das unpersönliche Brahman, das Unmanifestierte, verehren? Erläuterung. Krishna hat nun seine persönlichen, unpersönlichen und universalen Aspekte erklärt und verschiedene Arten von Gottgeweihten und Yogis beschrieben. Grundsätzlich können die Transzendentalisten in zwei Gruppen unterteilt werden. Einmal die Unpersönlichkeitsanhänger und dann die Persönlichkeitsanhänger. Der Persönlichkeitsanhänger, das heißt der Gottgeweihte, beschäftigt sich mit ganzer Kraft im Dienst des höchsten Herrn. Der Unpersönlichkeitsanhänger jedoch beschäftigt sich nicht direkt in Krishnas Dienst, sondern meditiert über das unpersönliche Brahman, das Unmanifestierte. In diesem Kapitel wird erklärt, dass von den verschiedenen Vorgängen zur Erkenntnis der absoluten Wahrheit Bhakti-Yoga, hingebungsvoller Dienst, der höchste ist. Wenn man sich tatsächlich die Gemeinschaft der höchsten Persönlichkeit Gottes wünscht, muss man sich dem hingebungsvollen Dienst zuwenden. Diejenigen, die den höchsten Herrn direkt durch hingebungsvollen Dienst verehren, werden Persönlichkeitsanhänger genannt. Und diejenigen, die über das unpersönliche Brahman meditieren, werden Unpersönlichkeitsanhänger genannt. Arjuna fragt hier, wer von beiden höher einzustufen sei. Es gibt verschiedene Wege, um die absolute Wahrheit zu erkennen. Aber Krishna erklärt in diesem Kapitel, dass Bhakti-Yoga, hingebungsvoller Dienst, zu ihm der höchste von allen ist. Bhakti-Yoga ist der direkteste Weg und gleichzeitig das einfachste Mittel, um die Gemeinschaft Gottes zu erlangen. Im zweiten Kapitel der Bhagavad Gita erklärte der höchste Herr, dass das Lebewesen nicht der materielle Körper, sondern ein spiritueller Funke ist. Und die absolute Wahrheit ist das spirituelle Ganze. Im siebten Kapitel sagte er, dass das Lebewesen ein Teil des höchsten Ganzen sei und empfahl, dass es seine Aufmerksamkeit ausschließlich auf das Ganze richten solle. Das ist eigentlich sehr wertvoll, diese Analyse, die Srila Prabhupada hier gibt, weil solche Analysen uns verhelfen, die Gedankenentwicklung in der Bhagavad Gita, wie Krishna praktisch sein Argument entwickelt, nachzuvollziehen. Etwas, was sehr hilfreich ist für diejenigen, die Vorlesungen geben. Oder auch diejenigen, die sich selber noch überzeugen müssen. Denn hier wird also die höchst vollkommenste Quelle, nämlich Gott selber, zitiert, wie er die langsame Entwicklung von Wissen gibt. Und es fängt ja, man müsste praktisch sagen, didaktisch äußerst wertvoll aufgebaut an. Nicht? Also es ist ja ganz lehrreich. So, nachdem Krishna im zweiten Kapitel etabliert hat, dass die Seele verschieden ist vom Körper, sagt er im siebten Kapitel, dass das Lebewesen ein Teil des höchsten Ganzes sei und empfahl, dass es seine Aufmerksamkeit ausschließlich auf das Ganze richten solle. Ich möchte hier fragen, wer kann uns sagen, wo Krishna im siebten Kapitel erklärt, dass das Lebewesen ein Teil des Höchsten ist? Kann uns jemand bitte Verse sagen? Nur das Echo antwortete ihm. Maivangso, wo ist, ja, das ist jetzt ein Wort. Das ist im 15. Kapitel. So, ich darf eine Antwort. Im 5. Vers des 7. Kapitels sagt Krishna, Aparye yam itastve tvanyam prakritim vidime param Shiva Bhutam Mahabaho Jayedam Daryate Jagat. Neben dieser niederen Energie, o starkarmiger Arjuna, gibt es eine andere Energie, meine höhere Energie, welche die Lebewesen umfasst, die die Reichtümer der materiellen niederen Natur ausbeuten. Und in Vers 6, alle erschaffenen Wesen haben ihren Ursprung in diesen beiden Naturen. Wisse von allem, was materiell, also die Lebewesen haben ihren Ursprung in der höheren spirituellen Natur, in Gott. Und durch diesen ein Vers, es gibt einen bekannten Vers, im 7. Kapitel, Vers 14, in dem Krishna sagt, dass die Votis, die sich ihm hingeben, sehr leicht zu ihm zurückkommen können. Das ist auch eine Illustration. Wer nach vielen Geburten und Toten tatsächlich in Wissen gründet, ergibt sich mir, der weiß, dass ich die Ursache aller Ursachen und dass ich alles bin. Ja, das sind also einige Hinweise. Das kann man also noch studieren. Ich wollte hier nur eine kleine Illustration geben. Wenn wir solche Dinge hören, solche Analysen über die Bhagavad Gita, dann tut es uns gut, diese Dinge nachzulesen und selber diese Dinge zu verstehen. Das sind gute Notizen, die man machen kann. Im 8. Kapitel wurde gesagt, dass jeder, der im Augenblick des Todes an Krishna denkt, sofort zum spirituellen Himmel, dem Reich Krishnas, erhoben wird. Wer kann uns hier helfen? Ja? Und wie sollen wir das, wie ist die deutsche Übersetzung? Bitte laut, dass das auch die Bodhis hinten hören. Ja. Im 8. Kapitel gibt es auch ein Vers, dass wer zur Zeit des Todes an mich denkt, geht direkt zurück zu mir. Und am Ende des 6. Kapitels hat der Herr unmissverständlich erklärt, dass von allen Yogis derjenige am vollkommensten ist, der im Innern ständig an Krishna denkt. Die Schlussfolgerung in praktisch jedem Kapitel lautet also, dass man Zuneigung zur persönlichen Form Krishnas entwickeln sollte, da dies die höchste Form spiritueller Verwirklichung darstellt. Trotz alledem gibt es auch Menschen, die sich nicht zur persönlichen Form Krishnas hingezogen fühlen. Sie sind so weit davon entfernt, dass sie sogar beim Schreiben von Kommentaren zur Bhagavad Gita andere von Krishna ablenken und alle Hingabe auf das unpersönliche Brahma Jyoti übertragen wollen. Sie ziehen es vor, über die unpersönliche Form der absoluten Wahrheit zu meditieren, die jenseits der Reichweite der Sinne liegt und nicht manifestiert ist. Somit gibt es also zwei Gruppen von Transzendentalisten. Arjuna versucht jetzt die Frage zu klären, welcher Vorgang leichter und welcher der beiden Gruppen vollkommener ist. Mit anderen Worten, er möchte klar wissen, auf welcher Stufe er sich befindet, denn er selbst fühlt sich zur persönlichen Gestalt Krishnas hingezogen, nicht zum unpersönlichen Brahman. Er möchte gerne wissen, ob seine Position sicher ist. Sowohl in der materiellen wie auch in der spirituellen Welt des höchsten Herrn stellt die unpersönliche Manifestation für die Meditation ein Problem dar. Denn im Grunde ist es nicht möglich, den unpersönlichen Aspekt der absoluten Wahrheit auf vollkommene Weise zu erfassen. Arjuna will daher sagen, wozu eine solche Zeitverschwendung? Arjuna machte im 11. Kapitel die Erfahrung, dass es das Beste ist, sich auf die persönliche Form Krishnas zu konzentrieren, da er auf diese Weise alle anderen Formen automatisch verstehen konnte, ohne dass seine Liebe zu Krishna beeinträchtigt wurde. Diese bedeutende Frage Arjunas an Krishna wird den Unterschied zwischen der unpersönlichen und der persönlichen Auffassung von der absoluten Wahrheit klarstellen. Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deva Saudavani Pacharine Nirvashesha Sonyavadi Paskatyade Satadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadi Go Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Wir begeben uns hiermit in das 12. Kapitel Hingebungsvoller Dienst. Wie wir vorhin gehört haben, nein, zunächst einmal möchte ich versuchen, eine kleine Analyse der Gita zu geben in Bezug auf das 12. Kapitel. Die Schriften sind sehr wohl in sich aufgebaut. Im 25. Vers des 2. Kapitels sprach Krishna von den Symptomen einer Persönlichkeit, die sich im rein hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Und zwar ging er hier ein auf die Frage Arjunas, woran man einen Menschen erkennen könne, der transzendental verwirklicht ist, der in die Transzendenz eingegangen ist. Wie spricht er und was sind seine Worte? Wie sitzt er und wie geht er? Und Arjuna Antwort wird also von Krishna beantwortet: Prajahati Dada Kaman Sarvan Patamano Gatan Atman Jevat Manatushta Sita Pragyat Tadotchate. Sita Pragya heißt in der Transzendenz verankert. O Pater, wenn ein Mensch alle Arten von Sinnesbegierden aufgibt, die den Wunschvorstellungen des Geistes entspringen, und wenn sein geläuterter Geist im Selbst allein Befriedigung findet, dann sagt man von ihm, er sei im rein transzendentalen Bewusstsein verankert. In der modernen Sprache könnte man sagen, dann ist der Chip, der Computerchip, Sinnbefriedigung, nicht mehr in seinem Kopf drin. Also hier spricht Krishna von einer Intention, die frei ist von dem Wunsch, eigene Befriedigung zu finden, nämlich hingebungsvollen Dienst. Im 7. Kapitel nun, im 2. Kapitel hatte Krishna zunächst einmal davon gesprochen, dass wir alle spirituelle Seelen sind. Das heißt, wir brauchen etwas anderes zu unserer Betätigung als materielle Sinnenbefriedigung. Wenn wir nicht der materielle Körper sind, so können wir nicht aus dem Yehi Sangs Spasaja, der Angewohnheit, die Sinne mit den Sinnesobjekten in Verbindung zu bringen, Zufriedenheit bringen. Okay. Sangsparsha heißt so viel wie Berührung und Ja heißt das, was geboren wird. Materielle Freude wird geboren dadurch, dass man die Sinnesobjekte mit den Sinnen in Kontakt bringt. Wir schauen etwas Angenehmes uns an und sagen, toll, wir riechen eine Eiscreme und sagen, schmeckt gut, und gehen drauf zu. Wir bringen also die verschiedenen Sinnesobjekte mit den Sinnen in Kontakt und erfahren dabei eine Freude, die in diesem Kontakt geboren wird. Das Schwein eine andere als der Mensch. Für das Schwein, ich muss hier meine Zuhörer ein bisschen aufrütteln, was soll jetzt geschehen, ist Kot, wenn es den... Diese, also ich bin immer erfreut zu sehen, wie die wohl sofort erschätzen, wenn man über diese Sachen sieht. Was ist los mit uns? Warum brauchen wir so grafische Beispiele, um aufzuwachen? Wenn das Schwein seine Zunge mit Kot in Berührung bringt, für diejenigen, die es brauchen, sagt es toll. Wenn der Mensch seine Zunge mit Halava in Berührung bringt, dann kommt daraus Freude heraus. Das ist nicht interchangeable, austauschbar. Sangspasa ja, Freuden, die aus den die dann erfahren werden, wenn die Sinnesobjekte mit den Sinnen in Kontakt gebracht werden. Das kann nicht alles sein, wenn wir doch spirituelle Seele sind. Das ist der Punkt, den Krishna zunächst einmal etabliert. Materielle Freuden können dir nichts bringen, Arjuna, du bist spirituelle Seele. Dann im Kapitel 7 etabliert er die Beziehung der Seele zu Gott. Er sagt, es ist meine höhere Energie, diese spirituellen Seelen. Sie sind in der materiellen Welt und erhalten das materielle Universum. Ohne ihre Gegenwart, mit anderen Worten, würden das materielle Universum nicht aussehen, wie es ist. Seht euch euren Körper an. In dem Augenblick, wo die Seele den Körper verlässt, bleibt die Struktur des Körpers nicht mehr erhalten. Der Körper geht in die Verwesung über. So, ohne die Gegenwart der spirituellen Seele im materiellen Universum würde das Universum nicht erhalten bleiben. Er sagt also, die Seele, das ist meine höhere Energie, die hat eine Beziehung zu mir. Im 8. Kapitel beweist Krishna oder zeigt Krishna, wie man zu ihm zurückgehen kann. Nämlich dadurch, dass man den Geist auf ihn richtet und in seinem Dienst beschäftigt. Im 9. Kapitel wird noch Intimeres besprochen. Es wird vom hingebungsvollen Dienst, nämlich den Vorrang beschrieben. Im 2. Kapitel sagt Krishna, dass dieses Wissen über hingebungsvollen Dienst der König des Wissens ausmacht. Es ist die vertraulichste Unterweisung und durch das Verständnis würde man die Leiden des materiellen Daseins beenden. Ich darf euch den Text kurz vorlesen. Idham tu te guyatamang prakyak ne pravakshyam yanusu yave jnanam vijnana sahitam yatkyatma mokshase subhat. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, mein lieber Arjuna, weil du mich niemals beneidest, werde ich dir dieses vertraulichste Wissen und dessen Verwirklichung offenbaren. Und durch dieses Verständnis wirst du von den Leiden des materiellen Daseins befreit werden. Krishna beschreibt auch, dass diejenigen, die ohne Vertrauen sind auf diesem Pfade, nicht den Kreislauf von Geburt und Tod bezwingen können. Es ist also eine Art von vertraulichere Unterweisung der bisher genannten Themen. Dann, im 10. Kapitel, wird seine direkte Position als Gott dargestellt und auch die Beziehung, die er zu den einzelnen Devotees hat. Hochinteressant, in dem 10. Kapitel wird seine einzigartige Stelle als Asamurtva beschrieben. Asama heißt, nichts ist ihm gleich, und Urtva heißt, nichts ist über ihm. Es gibt also niemanden, der Gott gleichkommt, Krishna gleichkommt, und der über ihm ist. In dem 10. Kapitel dann werden auch die 4 Hauptverse der Bhagavad Gita gelehrt, nämlich von 10.8 bis zum 10.12. Es fängt an mit Ahamsavasya Prabhavo. Ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten. Alles geht von mir aus. Die Weisen, die dies vollkommen verstanden haben, beschäftigen sich in meinem hingebungsvollen Dienst und verehren mich von ganzem Herzen. Dann erzählt er auch, wie er seine Devotees ermutigt, indem er ihnen das Wissen gibt, was sie brauchen, um zu ihnen zu kommen. Krishna ist also da als der gütige Vater und hilft jedem einzelnen Devotee, der sich an ihn wendet, um zu ihm zu kommen. Das ist das 10. Kapitel. Nun, man könnte sagen, ja, das sind große Worte. It's a big claim, wie man so schön sagt im Englischen. Im 11. Kapitel beweist Krishna das. Bisher gesagt, er gibt nämlich Arjuna eine Sicht von allem, was wahrzunehmen ist mit den Augen, kompakt in sich selbst. Er zeigt ihm die universale Form und gibt ihm sogar die Augen, diese universale Form zu sehen. Im Kapitel 12 nun geht Krishna nochmal dazu über, das, was er im siebten Kapitel angerissen hat, das Thema, was er angesprochen hat, deutlicher zu erklären, nämlich die Beziehung der Lebewesen mit ihm, und verdeutlicht uns nochmal so verwirrende Fragen, die aufkommen, nämlich die erste Frage, die Arjuna hier stellt: Was ist denn nun besser, dein unpersönlicher Aspekt oder dein persönlicher Aspekt? Krishna gibt im 12. Kapitel sehr eindeutige Unterweisung, dass der persönliche Aspekt Gottes der größte ist. Und zwar lässt sich das 12. Kapitel zu unserem besseren Verständnis in drei einzelne Abschnitte einteilen: Teil A, Teil B, Teil C. Und ich möchte inhaltlich kurz sagen, was wir dort vorfinden. Vom ersten Vers bis zum siebten Vers des 12. Kapitels geht Krishna auf diese Frage ein: Ist Bhakti oder der unpersönliche Pfad besser? Und kommt zu dem Ergebnis: Jemand, der seinen Geist auf Krishna richtet, ihn mit großem transzendentalen Vertrauen verehrt, wird als vollkommener angesehen als jemand, der das unmanifestierte, unverständliche und unpersönliche verehrt. Ich muss ehrlich gesagt mich berichtigen. Teil A geht von Vers 1 bis 7. Das, was ich eben gesagt habe, geht von Vers 1 bis 4 nur. In Vers 5 sagt Krishna: Die Verehrer des Unpersönlichen, des Unmanifestierten machen nur mit allergrößter Schwierigkeit ein wenig Fortschritt. Und in den Versen 6 bis 7 sagt er, dass er persönlich die Gottgeweihten befreit, die sich ihm ohne zu zögern und ohne abzuweichen hingeben. Es ist sehr wichtig: Doch diejenigen, die mich verehren, die all ihre Tätigkeit mir weihen, mir ohne Abweichung hingegeben sind, sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen und immer über mich meditieren, indem sie ihren Geist fest auf mich richten, sie, O Sohn Pritas, befreie ich sehr schnell aus dem Ozean von Geburt und Tod. Das ist ein sehr wichtiges philosophisches Thema, was auch in den unterschiedlichen Sampradayas gelehrt wird. Eines der sechs Prinzipien, die Srila Ramanujacharya in seiner Vishishta Dvaita Philosophie präsentierte, ist, dass der Devotee zur Zeit des Todes keine getrennte Bemühung machen muss, um zu Krishna zu kommen. Krishna holt ihn zu sich. Das ist ein wichtiges Prinzip, eine Frage, die sich später auch ergibt, wo nämlich Krishna über die verschiedenen Zeiten spricht, zu denen die spirituelle Seele den Körper verlässt. Es gibt dort ungünstige Zeiten, wo man wieder in die materielle Welt geht, und günstige Zeiten, die helfen, dass die Seele erhoben wird. So, damit sich der Devotee keine Sorgen machen muss: Wann sterbe ich denn jetzt? Sagt Krishna, für diejenigen, die sich in seinem Dienst beschäftigen, die nimmt er schnell zurück zu sich. Das ist sehr wichtig für uns, besonders im 20. Jahrhundert. Wir könnten ja praktisch, wir haben Gäste aus Hamburg, und sind Mahadev und die ganze Familie, die könnten auf der Autobahn sterben. Es gibt 30.000 Verkehrstote, richtig? 30.000 habe ich mal gehört. Vielleicht inzwischen schon mehr im Jahr. Also ein bisschen russisch Roulette ist es jedes Mal, wenn man in das Auto einsteigt. Für uns ist es wichtig zu verstehen, dass Krishna denjenigen, der sich zur Zeit seines Lebens in seinen Dienst beschäftigt, diesen Devotees zu sich nimmt. Das ist eine unglaubliche Zusicherung. Nicht? Man braucht nur hingebungsvolles Dienen zu machen, einfach dabei bleiben, langsam geläutert werden oder schnell, und geht dann zurück zu Krishna. Das ist ein unglaublicher Punkt, den Krishna hier macht. So, das ist also in 6 bis 7. Lasst uns jetzt einen progressiven Schritt zum Teil B unternehmen, einen sehr wichtigen Teil für die praktische Ausführung des hingebungsvollen Dienstes aber auch für wie man zum hingebungsvollen Dienst kommt. Eine allmähliche Stufenleiter, nämlich wie man dorthin kommt. Krishna gibt die unterschiedlichen Stufen der Hingabe zu Krishna an. Und an dieser Stelle sehe ich schon Raymonds lebhaftestes Interesse entstehen. Es ist tatsächlich ein guter Punkt, der sich direkt auf dich bezieht, denn du kannst sehen, wie du selber durch verschiedene Stufen gegangen bist, jeder einzelne Bhakta und jede Bhakti. Er sagt zunächst einmal, die höchste Stufe ist, dass man innerhalb Krishnas lebt, indem man vollständig seinen Geist und seine Intelligenz auf ihn richtet. Dieses in Krishna leben ist ein wichtiger Ausdruck in unserer Philosophie. Jemand, der ständig an Krishna denkt, lebt in Krishna. Prabhupada hat den Ausdruck geformt, die Devotees sind... sind Transzendentalisten, lebende Transzendentalisten, die in Gott situiert sind. Weil sie nämlich ständig an Gott denken, sind sie immer in den Herzen des Höchsten und der Höchste ist immer in den Herzen der Devotees. Im 9. Kapitel, im 9. Kapitel des Bhagavatams, wird dies auch bestätigt. In einem Schloka, der mir natürlich jetzt entfallen musste. Zweiter Punkt, die zweite Stufe ist, dass man den regulierenden Prinzipien des Bhakti-Yogas folgt, um den Wunsch zu vergrößern, Krishna zu erlangen. Das ist eine Stufe, auf der wir uns gegenwärtig befinden. Wir versuchen, unseren Wunsch, Krishna zu erlangen, zu kultivieren. Wir möchten nicht, wir sind vielleicht noch nicht mit dem brennenden Wunsch, mit der reinen Liebe zu Krishna ausgestattet. Reine Liebe zu Krishna ist nämlich eine sehr hohe Stufe. Lord Chaitanya betet auf dieser Stufe, meine Sinne fühle ich wie Äste, die auf mir sind. Er hat keine Beziehung mehr zu ihnen. Er hat keinen Wunsch, sie zufriedenzustellen. Er sagt, manche sagen, ich hätte reine Liebe zu Krishna, aber wenn ich reine Liebe zu Krishna hätte, könnte ich doch überhaupt nicht hier in dieser Welt mehr existieren. Dadurch, dass ich hier existieren kann mit diesen Sinnen, die mir wie eine Last vorkommen, gebe ich das praktische Beweis dafür, dass ich nicht Liebe zu Krishna habe. Also diese intensive Stufe haben wir noch nicht erreicht. Prabhupada hat sich einmal kritisch über Treffen ausgesprochen, Meetings. Er sagte, der Plan unser Treffen ist es, verrückt nach Krishna zu werden. Materielle Pläne werden nichts nützen. Wir wollen besessen sein von dem Gedanken, Krishnas Lotusfüße zu erreichen. Und das ist sicherlich noch nicht der Fall. Denn schon jetzt sind unsere Gedanken beim nächsten Milchprasadam angelangt. Und rein nur Krishna ist noch nicht völlig manifestiert. Jedenfalls bei mir noch nicht. Deswegen folgen wir regulierenden Prinzipien, wie früh aufstehen und auch zu den Vorlesungen zu kommen, selbst wenn es uns schrecklich langweilt. Und wir das nicht mögen, um langsam unseren Wunsch zu entwickeln, nur noch Krishna zu wollen. Das nennt sich Sadhana Bhakti oder das Ausüben von Regeln und von hingebungsvollen Dienst nach Regeln und Regulierungen. Sadhana Bhakti fällt in zwei Stufen. Eins ist Vaidhi Bhakti. Sadhana Bhakti heißt eigentlich nur die Praxis des hingebungsvollen Dienstes. Ich muss das mal klarstellen, weil das manchmal nicht so klar verständlich ist jedem. Sadhana Bhakti heißt die Praxis des hingebungsvollen Dienstes. Vaidhi Bhakti heißt das Befolgen von Regeln und Regulierungen, ist der unterste Ast von Sadhana Bhakti. Und der obere Ast ist Raganuga Bhakti, wo man spontanes hingebungsvolles Dienen in der Praxis macht. Yes. Also das ist die zweite Stufe. Man befolgt die regulierenden Prinzipien des Bhakti Yogas, um den Wunsch zu entwickeln, vergrößern, Krishna zu erlangen. Drittens, dritte Stufe ist, man arbeitet einfach nur für Krishna. Zum Beispiel gibt man 300 Mark für den Hof Nandanandana. Das ist eine dritte Stufe des hingebungsvollen Dienstes. Vierte Stufe, man gibt Krishna die Ergebnisse der Arbeit. Hier wird ein Unterschied gemacht. Wenn ich einfach für Krishna arbeite, tue ich alles, was für Krishna gut ist. Aber wenn ich die Ergebnisse meiner Arbeit tue, dann tue ich das, was mir gefällt und gebe das irgendwie zu Krishna. Ich fahre nur Auto für Krishna und bin Tempelfahrer. Einer, der auf der Stufe ist, wo er arbeitet für Krishna, sagt, was immer nötig ist, ich bin ein arbeitsreicher Mensch, ich werde immer, das werde ich tun. Das war also die vierte Stufe. Die fünfte Stufe ist, dass man Meditation kultiviert oder Wissen. Das wird in Vers 12 entwickelt. So, nachdem Krishna, merkt ihr, wie analytisch das vorangeht, nachdem er die progressiven Schritte gibt, er fängt oben an bei Platz 1 und geht zu Platz 5, gibt er jetzt die Qualifikation für reinen hingebungsvollen Dienst. Denn es ist reiner hingebungsvoller Dienst, den Krishna ja predigt. Das Kapitel heißt hingebungsvoller Dienst. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes, diese Liste. Wir können uns an dieser Liste selber überprüfen, wie weit wir sind, beziehungsweise was für Eigenschaften wir noch entwickeln müssen, um Krishna völlig zufriedenzustellen. Ich darf es einmal vorlesen. Dieser Abschnitt geht von Vers 13 bis Vers 20. Die folgenden Eigenschaften machen einen lieb zu Krishna. Man ist nicht neidisch, man ist gütig. Also ich will lieber Pronouns, die Hauptwörter sagen. Neidlosigkeit, kann man das eigentlich sagen in Deutsch? Neidlosigkeit, sehr umständlich. Frei von Neid, frei sein von Neid, ist besser. Güte, Freiheit vom falschen Ego. Gleichheit in Glück und in Leid, Zufriedenheit, niemanden in Schwierigkeit zu bringen, frei sein von Sorgen, unabhängig sein vom gewohnten Verlauf der Aktivitäten, Reinheit, Erfahrenheit, Freiheit vom Klagen, frei sein von dem Wunsch nach Freude und auch von dem Wunsch nach Kummer, Gleichheit sowohl zu Freunden und Feinden, Gleichheit sowohl in Ehre wie auch in Schmach, in Hitze und in Kälte, Freiheit von Verunreinigung, Schweigsamkeit, Verankertheit im Wissen und schließlich Zufriedenheit. Diesen Abschnitt C, nämlich die Eigenschaften, die uns Krishna sehr lieb machen, finden einen glorreichen Höhepunkt im letzten Vers dieses Kapitels. Ich darf ihn euch kurz vorlesen. Diejenigen, die diesen unvergänglichen Pfad des hingebungsvollen Dienstes folgen und die mit Glauben völlig darin aufgehen, indem sie mich zu ihrem höchsten Ziel machen, sind mir sehr, sehr lieb. In diesem letzten Vers gebraucht Krishna das Steigerungswort Ativa. Bisher hatte er gesagt, die sind mir sehr lieb, die sich nicht um die Unterkunft sorgen, die zufrieden sind, die gleich sind bei Hitze und Kälte. Aber er macht doch mal ganz klar, dass es ihm hier eigentlich nicht so sehr nur um diese Eigenschaften geht, die wir eben vorgelesen haben. Unabhängigkeit vom gewohnten Verlauf der Aktivitäten, Reinheit, Freiheit von Klagen und so weiter. Diejenigen, die diese Eigenschaften entwickelt haben, sind ihm sehr lieb. Aber es geht eigentlich um Ativa, diejenigen, die ihm sehr, sehr lieb sind. Und das sind diejenigen, die sich im unvergänglichen Pfad des hingebungsvollen Dienstes beschäftigen. Manchmal mögen wir uns deswegen fragen, ja, wie werde ich diese Eigenschaften jemals erreichen? Schaut euch mich an, ich kann mich nicht mal auf eine Vorlesung im Bage über die Gita konzentrieren und ich soll rein hingebungsvollen Dienst entwickeln, wo ich total fixiert bin in Krishna? Das ist völlig unmöglich. Wie kann ich diese Eigenschaften entwickeln? Doch im Krishna-Bewusstsein geht es nicht darum, getrennt, das ist ein richtig begeisterndes Thema, getrennt von Krishna diese Eigenschaften, getrennt diese Eigenschaften zu entwickeln. Wir sind also nicht ein Tugendverein, wo es darum geht, tugendhafte Eigenschaften zu entwickeln. Nein, es geht hier um den hingebungsvollen Dienst, durch den diese Eigenschaften herauskommen. Denn im natürlichen Zustand des Lebens sind wir alles reine Gottgeweihte. Die natürliche Identität des Lebewesens heißt Devoti, Gottgeweihter. Alles andere ist Maskerade. Ja, so ist es. So beschreibt es Krishna. So in dieser Bhagavad-Philosophie, die wir versucht haben eben zu erläutern, haben wir die wichtigsten Geistesströmungen der philosophischen Geschichte in Indien gegenwärtig. Lord Chaitanyas Philosophie bindet alle Kräfte, die alle hervorragenden Juwelen, sag ich mal, die in den anderen Sampradayas gelehrt wurden, in sich. Doch ich glaube, das werde ich morgen erklären, weil das zu viel auf einmal wird für die Zuhörer. Das war also ein Versuch, eine kurze Übersicht vom 12. Kapitel zu geben, Bhagavad Gita. Die Stützen, die ich gebraucht habe, sind in einem wundervollen Werk zu finden. Das ist also wirklich sehr, sehr nice. Das ist sehr praktisch, wie ihr gemerkt habt, diese Art von Analyse, und nicht zu kompliziert. Man kann es auch behalten. Es gibt das, die Übersicht über die Bhagavad Gita von Burijan Prabhu. Sehr nice für Prediger. Man kann einfach in kurzer Zeit den Inhalt eines Kapitels lernen, in dem einem System angeboten wird, wie sich die aneinanderreihen, wie die Intention des Kapitels ist, wie auf was für Fragen eingegangen wird. So, Hare Krishna. Das ist so viel Philosophie auf einmal gewesen. Ja, sind hierzu einige Fragen? Hatte ich nicht. Ja. Ja. Genau. Ja. Nicht abhängig sein, du musst es schon präzise formulieren. Man soll den Früchten entsagen. Ja. Sehr wichtig, ja, gut. Gut. Ich versuche hier. Ja, Prabhupada sagt hier: Allmählich wird sich das Wissen zur Stufe der Meditation entwickeln, und durch Meditation bekommt man die Möglichkeit, allmählich die höchste Persönlichkeit Gottes zu verstehen. Hier wird Meditation noch nicht angegeben als ein Mittel, um zu Bhakti zu kommen. Es ist noch nicht die Meditation eines Bhaktas, der darüber meditiert, wie es die höchste Vollkommenheit für die Augen ist, Krishna in die Büsche von Vrindavan eingehen zu sehen. Das ist also die höchste Vollkommenheit für die Augen. Das Größeres gibt es nicht für die zu sehen, wie Krishna in die Büsche von Vrindavan geht. Diese Art von Meditation hat der werden, ist nicht damit gemeint. Es ist die Meditation gemeint, die einen Prozess darstellt, wo man die Sinne, den Geist von den Aktivitäten der Sinne löst und die nach innen richtet. Prabhupada erklärt auch, es gibt Vorgänge, die einen glauben machen, man sei selbst der Höchste. Und diese Art der Meditation wird von denjenigen vorgezogen, die unfähig sind, sich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Nicht? Da wird es dann klar. Das ist Meditation als Prozess. Das ist nicht diese Meditation, wo die ständig an Krishna denkt. Hier versucht er langsam zu verstehen, er ist nicht der Körper und geht so langsam höher. Sehr gute Frage aber. Weil hier wird das gleiche Wort gebraucht. Hier die höchste Stufe ist es einfach, die Geist auf Krishna zu richten und seine Intelligenz mit Krishna zu beschäftigen. So wirst du ohne Zweifel immer in mir leben. Jagadish? Ja. Prinzipien, ja. 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 Hier ist der es gibt einen Unterschied zwischen Karma und Karma-Yoga. Karma bedeutet, entsprechend der regulierenden Prinzipien zu handeln, und zwar so, wie man es will. Das ist nicht ganz richtig, das muss ich zurücknehmen. Hier wird der Unterschied gemacht zwischen zwei Arten von Handeln für Krishna, von Arbeiten für Krishna. Das eine ist, dass man nach seinen eigenen Voraussetzungen, nach seinen eigenen, Plänen etwas tut, weil man angehaftet ist an die Tätigkeiten in erster Linie. Nicht so sehr an Krishna. Und dass man dann diese Früchte zu Krishna opfert. Ich kenne beispielsweise Künstler, die sehr angehaftet sind an ihre jeweilige Tätigkeit, zum Beispiel Musik. Und die sehr, sehr angehaftet sind an diese Tätigkeit. Das ist für sie das Allerwichtigste. Manchmal, oder nicht manchmal, sondern öfters, geben sie die Früchte ihrer Tätigkeiten zu Krishna. Dem gegenüber steht der Devotee, der einfach arbeitet für Krishna. Das tut, was nötig ist. Wie zum Beispiel im Tempel. Im Tempel tun wir das, was nötig ist für den Tempel. Wir waschen ab, selbst wenn wir nicht wollen. Und wir kochen in der heißen Küche, selbst dann, wenn es wirklich heiß ist, weil es nötig ist für den Dienst Krishna, tun wir das. Und somit ist unser Dienst nicht befleckt durch eigene Wünsche. Wir können aber auch bei uns im hingebungsvollen Dienst sehen, dass manche Devotees darauf bestehen, nur etwas ganz Bestimmtes zu tun und dann das auch für Krishna zu tun. Das ist nicht so hoch, ist nicht auf so einer hohen Stufe einzustufen wie derjenigen, den es primär um Krishna geht und sekundär um die Arbeit. Anderen geht es primär um die Arbeit und sekundär um Krishna. Da wird also nochmal ein Unterschied gemacht. Es ist ein sehr, sehr schöner, sehr schön, da wie Krishna da ins Detail sozusagen geht an diesem Punkt. So ist es am einfachsten. Dem einen geht es primär um Krishna und dann um die Arbeit, dem anderen geht es primär um die Arbeit und dann um Krishna. Ja. Siddhi Gauri Dai Gita! im Gemüt eines Devotees gibt es verschiedene Gemütsschwankungen. Das heißt, in, ich meine nur, um es zu sagen, nicht, dass wir jetzt total auf diese Ebene, und sie ist für uns noch sehr schwierig zu verstehen, das heißt, manchmal tobten unterschiedliche Emotionen der Liebe zu Gott in Lord Chaitanyas Herz wie Elefanten, die sich in einem Zuckerrohrfeld einen Kampf liefern. So gingen sie hin und her, diese Emotionen. Und manchmal fühlte sich Lord Chaitanya in einer Stufe großer Hopelessness, Hoffnungslosigkeit, wo er ganz um die Barmherzigkeit des Herrn flehte. Und ein anderes Mal hat Lord Chaitanya gebetet, Dienst um Dienst, Dienst dem Herrn, Leben um Leben, dem Herrn Dienst darzubringen. Manchmal fühlt sich der Devotee total hoffnungslos. Krishna, bitte nimm mich zu dir zurück. Ein anderes Mal ist er sehr enthusiastisch, Krishna Dienst darzubringen, dies und das zu machen. Das sind die unterschiedlichen Gemütsstimmungen, die im Herzen des vorgehen. Das sind Gemütsstimmungen innerhalb dieser einen Kategorisierung Liebe zu Gott. Es gibt die unterschiedlichsten Dinge. Es gibt zum Beispiel indirekte Gemütsstimmungen, wo auch Abscheu und Hass, aber innerhalb dieser Liebe zu Gott auftreten. Die werden nicht so oft erwähnt. Es gibt 5 direkte und 7 indirekte. Sind alle drin in dieser Gemischstimmung der Liebe zu Gott. Noch? Ja. Adi Shesha Kuru. Sadhana. Sadhana. Ja, Sadhana. Gut. Meine Mann, kannst du mir den Nektar der Hingabe bitte geben? Das haben wir in Vrindavan durchgenommen. Spontaner, hingebungsvoller Dienst kommt auf, aber es wird sehr, sehr fortgeschritten. Die Raganuga Bhaktas werden auch manchmal als Ragatmikas bezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt, wo man spontan hingebungsvollen Dienst ausführt, offenbart sich einem der ewige Gefährten von Krishna und weist einen ein in seinen hingebungsvollen Dienst. Es ist also nicht so, dass wir sagen können, weck mich nicht, Prabhu, ich bin auf der spontanen Ebene. Nicht? Oder ich, du verstehst diesen Zusammenhang. Manchmal scherzen wir unter uns in unserem, nein, Raganuga ist eine sehr, sehr hohe Ebene, wo wir praktisch eine spirituelle Vision haben. Ich darf dir mal kurz diese Frage noch besser erläutern. Raganuga Bhakti, hier haben wir auf Seite 26. Diese Sadhana Bhakti oder Praxis des hingebungsvollen Dienstes kann weiter in 2 Teile gegliedert werden. Der erste Teil heißt regulierende Prinzipien. Man muss diese verschiedenen regulierenden Prinzipien auf Anordnung des Spirituellenmeisters oder auf der Grundlage maßgeblicher Schriften folgen und von Verweigerung kann dabei keine Rede sein. Von Verweigerung kann keine Rede sein. Das nennt man Vaidhi oder reguliert. Man muss es ohne Widerrede tun. Ein anderer Teil der Sadhana Bhakti heißt Raganuga. Raganuga bezieht sich auf den Punkt, an dem man durch Befolgen der regulierenden Prinzipien ein wenig mehr an Krishna haftet und hingebungsvollen Dienst aus natürlicher Liebe verrichtet. So. Und dann macht Prabhupada klar, dass in den unterschiedlichen Varnas unterschiedliche regulierende Prinzipien da sind. Das ist auch hochinteressant. Die regulierenden Prinzipien der Brahmacharis sind Opfer auszuführen. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Oberkategorie. Ein Brahmachari oder eine Brahmacharini führt Opfer aus. Das heißt, sie tut ihren, sie lebt sehr, er lebt sehr entsagt. Ja, die Mata schießt auch, selbstverständlich. Und auf der Ebene, wo man ein Haushälter ist, da sollte man spendenfreudig sein. Wohltätig. Man sollte die anderen Mitglieder der Gesellschaft erhalten. Das ist auch eine gewisse Art von Opfer, nur anders als, wie soll ich mich ausdrücken, das Opfer eines Brahmacharis, der nicht hat. Nur Schulden. Wenn er ein nach Vrindavan ausreisender Brahmachari ist. Und die Tätigkeit eines Sannyasis werden als Buße bezeichnet. Der Sannyasi muss sehr entsagt leben und sein Leben ganz und gar in den Dienst stellen. Eine unglaubliche Entsagung. Eine ehrfurchtsgebietende Entsagung. Buße. So schön diese Punkte, ne? Wenn jemand fehlt da drin, in diesem Ashram, wenn der Haushälter ein Geizhals ist, zum Beispiel, dann wird sein Haus angesehen mit einem einladenden, schattenspendenden Baum, in dem aber Schlangen leben, Giftschlangen. Wenn der Brahmachari sein Gelübde durchbricht, erstmal opferbereit zu sein und dann das Zölibat nicht einhält, muss er sich an eine Eselshaut kleiden, gemäß der Vishnu Samhita, und bettelnd von Haus zu Haus gehen, falls ihm überhaupt dann noch jemand was zu essen geben will. Wenn der Sannyasi keine Buß mehr auf sich führt, sondern lebt von den anderen Gesellschaftsschichten, ohne zu predigen. Ich weiß jetzt nicht, was dann passiert, aber wenn bei den anderen schon so viel passiert, dann wird das sehr stark sein. Dann fällt man einfach herab von diesen Stufen. Diese Stufen, nun machen wir, wenn wir hier einen neuen Gast haben, der wird sofort begeistert zu Frau Zöpel gehen. Frau Zöpel ist die Anti-Sekten-Kampagnerin, Anstifterin, die gestern im HRTs war oder vorgestern. Und sagen, hier haben wir es. So viel wird verlangt von den armen Jungs und Mädchen. Nein, diese Ausübung des Sadhana Bhaktis bringt uns zurück zu Krishna in die ewige spirituelle Welt. Wir müssen Opfer ausführen, auch in der materiellen Welt. Wir sind nicht gekommen in diese Welt, um zu leben. Wir sind gekommen, um zu sterben und alles zu verlieren. Deswegen ist es besser, wir verlieren alles freiwillig zu Krishna und entwickeln reine Liebe zu Krishna. Selbst unsere Eigendünkel. Das sind diese Besitztümer, die wir uns aneignen in diesem materiellen Dasein. Sind nur Aufblähungen unseres falschen Egos. Hare Krishna. Das ist das sehr große Thema. Noch andere Punkte? Wer kann sie erhalten? Ja. Es ist Herbst. Ich bin zu spät dran. Plötzlich höre ich vor meinem Fenster plumpf. Und sofort denke ich, was könnte das sein? Ja, auch interessant, wie das klang. Während ich noch in meinem Schlafanzug, also in meinem T-Shirt da liege, überlege ich mir und fange an, in die meine Gedankenfreiheit auszuüben. Bei all den Antworten, die ich finde, muss ich zurückgreifen auf das, was ich bereits in Erfahrung gemacht habe. Die Gedanken sind niemals losgelöst vom psychischen Zustand. Wenn du einen Unfall hast und 10 Augenzeugenberichte fragst, einen detaillierten Ablauf zu geben, dann hat das jeder anders wahrgenommen. Also jede andere gibt eine andere Erklärung. Ich merke, dass manchmal weil jeder eine bedingte Seele ist und sein Denken, sein Wahrnehmen und sein Verarbeiten, sein Denken also, von unterschiedlicher Art und Weise ist. Jemand, der den Geist nicht kontrolliert hat, durch den Vorgang der Meditation über die Lotusfüße des Herrn, wird immer in seinen Gedanken beeinflusst sein. Um ein gutes Beispiel zu geben. Ein Patient kommt zum Arzt und der Arzt sagt, ja, nee, sagt, so. Ein Patient kommt zum Arzt oder eine Person kommt zum Arzt und der Arzt sagt, ja. Dann ist der Patient geliefert, weil die Antwort heißt, das gab nur eine Frage, habe ich Krebs, ja oder nein? Ja, sagt der Arzt. Und ein anderer kommt, also eine Person kommt zum Arzt. Der andere Person kommt zum Arzt und der Arzt sagt auch ja. Und sofort schmückt die sich, morgen gehen wir zur Hochzeit, top, ne? Jetzt gehen nur noch kurz die Hochzeitsringe einkaufen, endlich habe ich es geschafft, jetzt werde ich endlich meine tolle Villa kriegen. Und so weiter und so fort. Ja, dieses eine Wort ja wird von unterschiedlichen Personen unterschiedlich aufgenommen, je nachdem, wie ihre geistige Einstellung ist. Nicht? Wir sind also in unseren Gedanken und in den Möglichkeiten, die unsere Gedanken haben, abhängig doch von dem, was da drin ist. Du schaust so skeptisch, ich werde jetzt verunsichert, schwitze. Die Gedanken sind auf alle Fälle doch abhängig von dem, was man drin hat. Wir sind ja bedingte Seelen, Madhu Mangala. Also, oder? Ich meine, nein, jetzt nicht. Beantwortet, habe ich damit nicht beantwortet, weil du so skeptisch noch schaust. Du kannst in einem begrenzten Rahmen schon denken. Genauso wie wenn du bei einer Straße hinkommst und auf so einen Tee stößt, kannst du links oder rechts fahren, aber nicht geradeaus oder nicht schräg oder nicht plötzlich nach oben hup oder nach unten hopp. Du hast eine bestimmte Möglichkeit und in diesem Rahmen ist der Geist natürlich aktiv und spekuliert, aber ist doch sehr, sehr begrenzt. Im Krishna-Bewusstsein ist wirkliche Freiheit zu erreichen, weil zunächst einmal der spirituelle Geist wiederentwickelt wird. Da haben wir eine hochinteressante Kassette gehört. Ich kann sie nur jedem empfehlen, wo Prabhupada nämlich diese Frage gestellt wird, was ist denn der spirituelle Geist? Wie funktioniert das? Wir haben ja jetzt alle materiellen Geist. Was ist der Unterschied zwischen dem materiellen Geist und dem spirituellen Geist? Ist eine wichtige Frage, nicht? Und Prabhupada antwortet darauf mit einer Gegenfrage, was ist der Unterschied zwischen materiellem Leben und spirituellem Leben? Das ist der Unterschied zwischen dem materiellen Geist und dem spirituellen Geist. Mit anderen Worten, wenn du nicht mehr denkst, das tue ich jetzt für mich, dass es für meine Sinnenbefriedigung bestimmt, diese Tätigkeit, sondern du denkst, das ist für Krishna, dann bist du in deinem spirituellen Geist. Das hat Prabhupada dazu gesagt. Also da kann man jetzt, jeder von uns kann da ein paar Tage drüber nachdenken. Ich muss das Thema aber nochmal hören, Prabhupada sagt noch ein bisschen mehr. Ich weiß im Augenblick nicht mehr genau, was der Prabhupada noch sagte. Aber das war sehr markant, das kam sehr markant immer wieder heraus. Wir alle haben einen spirituellen Geist, der im Augenblick bedeckt ist von Maya und deswegen ist er begrenzt. Jeder in den begrenzt. Einmal sagt, Prabhupada zitiert gerne den Calcutta-Lawyer, in diesem Gerichtshof wurde darüber befunden, ob der ich weiß nicht, ob es Mörder war, der Übeltäter, schuldig war oder nicht schuldig war. Und der Verteidiger sagte, also wir können diesen Täter nicht als schuldig kennzeichnen oder bezeichnen, da er zum Zeitpunkt der Tat unzurechnungsfähig war. Nicht? Unzurechnungsfähig heißt, er war unter psychischen Störungen, psychischen Einflüssen, die nicht so seinem normalen Standard entspricht. So, der Verteidiger sagte daraufhin, also was mich betrifft, euer Ehren, jeder, den ich gesehen habe, ist mehr oder weniger crazy, ist mehr oder weniger psychisch gestört. Und das zitiert Prabhupada gerne, hat Prabhupada oft zitiert, um auszudrücken, dass wir alle in einem bestimmten psychologischen, einer unsichtbaren Käseglocke, kann man das nennen, wo man also nicht raus drunter hervorkommt. So, dadurch, dass der Devotee den Geist läutert und den spirituellen Geist entwickelt, tut er etwas völlig Gutes, wie zum Beispiel 300 Bücher plötzlich zu verteilen. Etwas, was gar nicht in seinen Fähigkeiten drin liegt, legen würde. Nicht? Ich möchte an dieser Stelle eine Geburt bekannt geben. Wir haben ein junger Erdenbürger ist gekommen, heißt Ramon. Und wird in den nächsten Tagen, jetzt ist irgendwie so, schon am 10. habe ich gehört, nicht, in den Tempel kommen und in das Bhakta-Programm gehen und nach kurzer Zeit auf dem Bhakta-Programm steigen und uns mit glorreichem Beispiel glühend vor Enthusiasmus den Geist den Geist zeigen. Wir morgen war mit uns schon auf zeigen, wie man den Geist beherrscht, wollte ich sagen, ich war ein bisschen abwesend. Ramon war schon auf dem St. Gallner Open Air Festival und hat mit einer Souveränität schon Zeichen gegeben für seine spirituelle Zukunft, wie er Prasadam verteilt hat und jeder eins mitgenommen hat. Ein Kücheli, nicht? Das war sehr beeindruckend. Wir waren da und haben Kirtan gemacht zu dieser Masse von Leuten, die da vorbeikamen. Und Ramon die Hand über den Köpfen der meisten bedingten Seelen, weil er so hochgewachsen ist, hat ihn also von unten wie ein Kran der Barmherzigkeit in die Küche ließ, nennen sie da, wie heißt es in Deutsch, Halawa-Kugel gegeben. Genau. Bernd! Das, was? Was für ein hohes sprachliches Niveau du hast. Das Grinsen an. Wir grinsen nicht. Grinsen musst du nachschauen im Wörterbuch. Das ist man kann hämisch grinsen, spöttisch grinsen. Das ist nicht ein Beispiel von Freude unbedingt. Das ist mir sehr oft zum Hafer gestochen. Gut. das Grinsen anfängt. Nein, es war ruhig, ja. Wenn jemand... Ja. Er lässt sich diese Eingebungen bestätigen vom Spiritual Meister und lässt sich die noch weiter erklären. Er fragt seinen Spiritual Meister wie Prabhupada, wie kann ich dir dienen? Im Chanten bedeutet lieber, Udo, du kannst dich ruhig zu uns setzen, wir sind nicht gegen dich eingestellt, dass du bist da wie ein Aussätziger. Du bist uns herzlich willkommen, insbesondere wo du doch in den Tempel jetzt ziehen möchtest. Es ist schön, wenn du dabei bist. Bitte beschäftige mich in deinem hingebungsvollen Dienst. Das ist die Haltung, die Bedeutung bei dem Chanten der Heiligen Namen. Und dann mache eine Inspiration kriegen. Und diese Inspiration für einen, der rein chantet, macht direkt von Krishna kommen. Dann lässt es aber noch von der Überseele, seinem Guru, näher ihm erklären. Nicht? Denn der äußere und der innere spirituelle Meister arbeiten zusammen. Er erschien auf wunderbare Art und Weise, spricht vom Pukcheta Guru, dem Spiritual Meister im Herzen, nämlich Krishna, und im Äußeren, dem Diksha oder Shiksha Guru, die zusammenarbeiten. Uddhava betet, oh mein lieber höchster persönlicher Gott, wer kann dir ausreichend den Dank ausdrücken dafür, dass du erschienen bist als der Spirituelle Meister im Herzen und der Spirituelle Meister ausgerüstet hat. Wer kann ausreichend dir danken? Das ist so etwas Wunderbares. Nicht so, er lässt sich das dann bestätigen und im Detail noch weiter erklären. Denn der spirituelle Meister, das ist sehr wichtig, seine Aufgabe ist es, er hat die Schriften, kennt die Schriften und hat sie verwirklicht, die Inhalte, und kann also diese ganzen präzisen Unterweisungen, die ja wichtig sind, noch geben. Man braucht schon präzise Unterweisungen, nicht? Das ist sehr wichtig. Ich möchte aber noch diesen, im 10. Kapitel wird das noch ganz gut erklärt. Und zwar gibt es da diesen einen von diesen Versen, wer kann mir da helfen? Von denjenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Hier, ganz genau der Vers ist es. Wenn jemand einen echten spirituellen Meister hat und einer spirituellen Organisation angehört, aber nicht intelligent genug ist, um Fortschritt zu machen, so wird ihm Krishna von innen her Unterweisungen geben, sodass er letztlich ohne Schwierigkeit zu ihm kommen kann. Die Qualifikation besteht darin, dass man sich ständig im Krishna-Bewusstsein beschäftigt und mit Liebe und Hingabe alle möglichen Dienste leistet. Man sollte irgendeine Arbeit für... So, hier sagt Prabhupada also, selbst jemand, der in einer spirituellen Organisation ist, also vermutlich spricht er auch von der ISKCON. Und selbst jemand, der einen echten spirituellen Meister hat, aber ist nicht intelligent genug, um Fortschritt zu machen, dem hilft Krishna von innen heraus. Doch nur dann, wenn er ständig im Krishna-Bewusstsein beschäftigt ist und mit Liebe und Hingabe alle möglichen Dienste leistet. Ist also nicht so, dass wir sagen können, ja, ich kriege doch hier die Unterweisung von Krishna im Inneren heraus. Wozu denn überhaupt? Dann brauche ich ja überhaupt gar keinen Spiritual Meister anzunehmen. So schwierig, da werden mir bestimmt unbequeme Dinge sagen, wie ich es jetzt schon festgestellt habe, von all denen, die sich auf den hohen Sitz sitzen. Und da kommt immer Hingabe, 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 Geisteskontrolle, Geisteskontrolle, Geisteskontrolle. Hier heißt es doch, dass man von innen her die Unterweisung selber kriegt. Heißt es, kannst du nachlesen, 10,10. 10. Kapitel, 10. Vers. Aber man kriegt die nur dann, wenn man mit ständig im Krishna-Bewusstsein beschäftigt ist und mit Liebe und Hingabe alle möglichen Dienste leistet. Denn sonst ist es für einen sehr schwierig, genau zu unterscheiden zwischen den Unterweisungen, die von der Überseele kommen, und den, was der Geist sich denkt. Es gibt ein Kapitel, ein Vers, in dem es heißt, für diejenigen, die den Geist kontrolliert haben, da ist die Überseele erreicht. Aber wer hat das schon? Für diejenigen, die ihn noch nicht kontrolliert haben, ist es sehr schwierig zu unterscheiden zwischen den Unterweisungen des Geistes und denen der Überseele. Also man merkt das sehr oft, wenn man predigt und die Leute, also auf dem Festival hört man das ja wieder, weil man zu vielen Leuten predigt und die Leute sagen dann, was sie angeblich alles von Krishna gehört, also von Gott gehört haben. Das hat mir Gott gesagt, das will jetzt Gott. Das will dein Geist, nicht Gott. Dein Geist ist nicht Gott, schon gewusst. Wenn es Gott wollte, dann es gibt drei Dinge, wo man messen kann, sehen kann, was Gott will. Guru, Sadhu, Shastra. So, wir sind jetzt schon um 9:03. Das ist zu spät. Ja. Indianer, die Leute, bitte. Oh, glaube ich, das ist wieder Arbeit.